und Sustainability aus? Und da sehen wir, ne, das ist auch sozusagen über 40% im Content im Schnitt über die 8 Geschäftsberichte. Und insofern sehen wir hier die Nachfrageseite, hier die Angebotsseite und haben eigentlich damit relativ viele Leute überrascht, weil, wie gesagt, ich ging auch damit rein mit der Erwartungshaltung, dass da eigentlich relativ wenig sein sollte. Zumindest aber in diesen Online-Geschäftsberichten ist da recht viel Traffic. Und wenn wir jetzt dann reingehen innerhalb von Sustainability, da haben wir sozusagen diese Sections, mal General, Environment, Social und Governance. Da sieht man erstmal, es gibt total viele Visits auf sozusagen General. Da könnte man sich jetzt fragen, sind die jetzt alle interessiert an der DMA oder was ist da so Interessantes dabei? Aber das ist so ein bisschen oft auch die Landingpage. Das heißt, es ist oft die erste Seite. Das heißt, ich klicke da drauf und bin da. Und das ist für uns nicht so leicht, darauf zu kontrollieren. Insofern, glaube ich, ist es ein bisschen interessanter, wenn wir mal diese General Visits rausrechnen und einfach mal in die einzelnen Themen reingucken. Dann sehen wir relativ schön, dass 23% der Visits, die in den Nachhaltigkeitsteil gehen, sich dann auch sozusagen auf die E1-Angaben beschränken, 24% auf Own Workforce und die anderen entsprechend liegen hier teilweise deutlich darunter. Die Timeshares sind wieder ähnlich und wenn man auch hier wieder beim Content Share sieht, dann haben wir natürlich hier so ein bisschen auch eine Parallele und so ein bisschen das Problem, dass wir jetzt natürlich nicht wissen, kommen die Leute, weil sie wissen, dass es da viel zu holen gibt oder kommen die Leute, weil sie wirklich daran mehr interessiert sind und das ist etwas, was wir mit diesen Daten natürlich nicht beantworten können. Wenn wir jetzt mal schauen, was das Engagement angeht, was wir, wie gesagt, ganz spannend fanden, ist, dass die Leute, die auf die Nachhaltigkeitsseiten gehen, im Schnitt so fast 3 Minuten verbringen in dem Nachhaltigkeitsteil, während das für die Financials und diese mal eher allgemeineren Angaben deutlich niedriger ist. Auch hier sieht man, innerhalb von Sustainability ist das ein Ticken höher für E als für S und deutlich höher als für G. Auch da wieder, ne, der Disclaimer, das kann natürlich auch der Tatsache geschuldet sein, dass das ein bisschen komplexer ist, dass das was Neues ist, ne? Und insofern gebe ich das erstmal nur deskriptiv weiter, dass die Leute sich schon damit beschäftigen. Was wir auch angeguckt haben ist, wie verändert sich denn der Traffic über die, Rico, du hast noch eine Frage?
Genau, danke. Ich habe noch eine Frage zu den Zeitangaben. Mir geht das manchmal so, ich klicke auf eine Seite und öffne die und dann vergesse ich, dass ich sie geöffnet habe. Könnt ihr das unterscheiden und rausrechnen?
Ja, also ich muss dazu sagen, das ist jetzt nichts, was wir erfunden haben. Es gibt ganz, ganz normale Tracking-Tools. Das ist natürlich eines der Kernprobleme. Und solche, sagen wir mal, Leute, die dann bis in die Unendlichkeit da irgendwie die Seite geöffnet haben, die werden hier nicht mehr mit einbezogen.
Okay, super,
die werden, danke. Die werden rausgerechnet. Frau Beiersdorf.
Ja, vielen Dank. Noch eine Frage zu der Definition von Touching Visit. Also hier unten steht ja, wenn wenigstens eine Seite besucht wurde. Das heißt, also man will damit schon sicherstellen, dass man da nicht irgendwie zufällig oder aus Versehen gelandet ist, sondern dass man sich da auf den Seiten auch wirklich mehr mit befasst. Und das heißt, ich wollte bloß nochmal fragen, wie ich mir diese Definition vorstellen muss.
Also in den Daten dürfen Sie sich das so vorstellen, ein Visit, das ist so wie so eine Art Reise und diese Reise hat mehrere Stationen. Ne? Und diese Reise kann nach einer Station beendet sein, die kann dann aber auch mehrere Stationen haben. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal an den Anfang, lese mir den Brief an die Shareholder durch, dann gehe ich mal in die Financials und dann gehe ich in Sustainability. Und dieser Touching Visit bedeutet, ich bin in dieser, sagen wir mal, User-Reise zumindest einmal in den Sustainability-Bereich gekommen und wie lange habe ich mich dann darauf gehalten?
Danke.
Gerne. Im Zeitablauf fanden wir auch ganz interessant zu sehen, relativ zu dem Traffic, der beobachtbar ist, direkt bei der Publikation. Das ist bei allen 8 Geschäftsberichten das Maximum an Aufmerksamkeit, dass das dann relativ schnell abflacht. Aber zumindest bei den Nachhaltigkeitsteil auch 3 Monate nach Publikation sozusagen noch 44% des Traffics zu beobachten ist in Relation zu dem Traffic, der zu beobachten war bei der Publikation. Und ähnliche Bilder zeigen sich hier auch innerhalb der ESG-Pillars. Hier muss keine Angst haben, dass hier irgendwie BND-mäßig oder NSA-mäßig irgendwelche Leute ausspionieren. Das Einzige, was hier passiert, ist, dass man auf Basis der IP-Adressen eine Geolokalisierung vornehmen kann. Auch das wird von diesen Tools automatisch gemacht. Was wir hier mal mitgebracht haben, ist zu gucken, die Besucher, die in den Financials und im Vergleich zu Sustainability unterwegs sind, inwiefern kommen die eigentlich aus dem sozusagen Heimatland des Unternehmens? Also 41% der Besucher des Nachhaltigkeitsteils kommen, wenn es ein deutsches Unternehmen ist, auch aus Deutschland. Weitere 31% kommen aus anderen EU-Ländern. Und wenn man das hier vergleicht, ne, ein niedrigerer Teil kommt aus Nicht-EU-Ländern, was man möglicherweise interpretieren könnte, dass Nachhaltigkeit dann doch eher ein EU-fokussierteres Thema ist und möglicherweise nicht so von Interesse für US-amerikanische Nutzerinnen und Nutzer. Eine andere Sache, und das geht nochmal in Richtung der Frage von Frau Beiersdorf, die wir angeguckt haben, ist, wie oft gibt es eigentlich einen Wechsel innerhalb dieser Abschnitte? Das heißt also, wie oft gibt es jemanden, der sozusagen aus dem Finanzteil kommt? Wie oft wechselt der dann rüber in den Sustainability-Teil? Da sehen Sie, das passiert nur in 6% der Fälle. Die meisten Nutzer halten sich sehr, sehr fokussiert in einem Bereich auf, den Sie gerade interessieren. Sie haben vorhin ja auch die Zeiten gesehen, die waren jetzt nicht übermäßig hoch. Und das sozusagen verstärkt, glaube ich, nochmal die Interpretation, die es schon längere Zeit gibt, dass der Geschäftsbericht eher als ein Nachschlagewerk zu verstehen ist und nicht ein Roman, den man von A bis Z durchliest. Dieses Nachschlagewerk, dieses Lexikon, das sozusagen steuere ich eben spezifisch an, um mir eine Information zu holen. Und dann mache ich damit weiter, aber dann außerhalb des Geschäftsberichts. Es ist also weniger zu sehen, dass die Leute jetzt hier integriert sagen, oh, jetzt lese ich mir erstmal die Financials durch und dann gucke ich mal, wie das Unternehmen das im Sustainability-Bereich darstellt. Das ist jedenfalls nicht das Nutzerverhalten, was wir hier sehen können. Und das zeigt sich auch, ne, hier, wenn wir im Sustainability-Bereich sind, 90% der User, die im Sustainability-Bereich sind, sind bei der nächsten Seite auch wieder im Sustainability-Bereich und gehen nur in 5% der Fälle rüber in den Financial-Bereich. Das heißt also, hier gibt es dann noch in dem Sinne die Silos, ja, diese Silos sind aber nicht notwendigerweise der Tatsache geschuldet, dass die Leute nicht integriert denken oder nicht miteinander die Sachen verknüpfen. Sie haben einfach nur ein fokussiertes Interesse und das zeigt sich auch sehr stark innerhalb der einzelnen Berichtsteile des Nachhaltigkeits, des Sustainability Statements. So, schlussendlich, vielleicht nochmal ganz kurz etwas zu diesen Stakeholder-Gruppen. Wer guckt sich das eigentlich genau an? Ich hatte ja gesagt, es gibt für ein paar der Nutzer die Angabe, freiwillig, welcher Gruppe sie sich zuordnen. Bin ich Investor, bin ich Mitarbeiter, bin ich Businesspartner, also zum Beispiel Supplier oder Kunde, bin ich Student, bin ich irgendwie Sustainability Expert, das ist auch so eine Kategorie, die man auswählen kann, oder habe ich einen Public Interest, dazu zählen wir Medienvertreter, NGOs und andere. Und wenn man das jetzt hier mal anguckt und sagen, wie sich sozusagen der Anteil der Visits verteilt auf diese Stakeholder-Gruppen, dann sehen wir eine Sache, die, glaube ich, ganz wichtig ist zum Verständnis auch dessen, was man auf der HV, auch dessen, was man in den Earnings Calls beobachtet. Ne? Die Investoren hier machen nur 19% der Nutzer aus, die den Nachhaltigkeitsteil ansteuern, machen aber 40% aus beim Financial-Teil. Das heißt also, ne, da sind Investoren in dem Sinne weniger stark repräsentiert. Es ist eben dieser breitere Stakeholder-Kreis, von dem wir immer reden. Eine andere Sache, die ich sehr, sehr interessant finde, die aber möglicherweise auch die Limitation dieser Daten aufzeigt, ist ein relativ hoher Anteil der eigenen Belegschaft, die sich den Geschäftsbericht anguckt, und zwar durch die Bank weg alle Berichtsteile. Wenn man hier mal reinschaut, dann sieht man auch, ne, dass sozusagen sich die Employees, die beschäftigen sich, ich habe das hier mal mitgebracht, entschuldigen Sie fürs Springen, die Employees interessieren sich insbesondere für Social Disclosures, das heißt, es macht schon irgendwo Sinn, aber ich glaube, in Summe muss man schon festhalten, dass die Mitarbeitenden eine signifikante Nutzergruppe der Informationen darstellen. Ob das jetzt ist, weil die sich für die Geschäftslage des Unternehmens interessieren oder weil es im Intranet zu kompliziert ist, die Informationen rauszusuchen und deswegen hole ich mir die schnell aus dem Geschäftsbericht, das wissen wir nicht. Könnte aber natürlich, könnte man ketzerisch behauptend denken. Okay, also so viel aus diesen 8 Geschäftsberichten. Eine Sache, die ich vielleicht noch aufwerfen wollte, ist die Frage, jetzt können Sie sagen, ja, das ist ja überhaupt nicht repräsentativ. Sie könnten jetzt sagen, okay, die meisten Leute holen sich das PDF-Dokument. Sie könnten jetzt sagen, die meisten Leute kriegen die Informationen von woanders, gehen nicht in den Online-Geschäftsbericht, und die, die im Online-Geschäftsbericht sind, das sind vielleicht einfach nur irgendwelche Consultants, die Benchmarking-Präsentationen gemacht haben für das Jahr 2024. Das ist kein organisches ESG-Interesse. Und all diese Probleme sind mir bewusst. Deswegen ist der Aufschrieb dieser Daten auch mit größtmöglicher Sorgfalt und Vorsicht erfolgt und hat all diese Limitationen ausgewiesen. Aber ein Weg, so ein bisschen das zu verproben, was wir hier sehen, ist auch unser Navigator. Wie gesagt, wir haben da so eine Seite gebastelt, wo man primär, weil wir ja kein ESAP haben, und das im Bundesanzeiger nicht ganz so leicht ist, sich die Sachen zusammenzusuchen, einfach mehr oder weniger alle Berichte erfassen. Und ich wollte nur mal zeigen, wir selbst tracken so seit Sommer letzten Jahres. Und bei uns haben wir jetzt in den letzten Monaten kumuliert schon mehr als 120.000 Besucher, die wir auf unserer Seite begrüßen dürfen. Wie gesagt, es ist ein wissenschaftliches Projekt, das ist kein kommerzielles Unterfangen. Und was ich ganz interessant finde, ist zu sehen, dass auch ein wesentlicher Teil dieser Nutzer dann die Geschäftsberichte auch runterlädt, die Sustainability Statements runterlädt. Das heißt also, da gibt es Traffic auch auf unserer Seite, sehr starken Traffic für diese Berichte. Eine Sache, die man bei uns auf der Seite auch machen kann, ist, man kann Berichte mit einem kleinen AI-Assistant befragen. Interessanterweise haben wir schon 30.000 Fragen bekommen zu Berichten. Und diese 30.000 Fragen, die habe ich hier auch mal versucht, so ein bisschen aufzubereiten, um mir das mal mitzubringen. Wofür interessieren sich die Leute so? Und auch hier zeigen sich verstärkte Fragen zu Climate Change, Own Workforce. Und man sieht auch, dass quantitativ orientierte Fragen sich eher im E-Bereich finden als im S-Bereich, was ja vielleicht auch Sinn macht, weil im S-Bereich bis auf S1 einfach auch wenig quantitativ noch zu holen ist. Es gibt aber auch recht viele Fragen, was so die Governance angeht und das DMA-Assessment. Also das vielleicht zur, sag mal, Repräsentativität, auch wenn das jetzt wieder nicht perfekt ist, aber das sind so die ersten Indizien, die wir dafür haben, die uns sozusagen darauf schließen lassen, dass man zumindest nicht behaupten kann, das liest kein Mensch. Ne? Was die Leute jetzt dann machen, nachdem sie da geklickt haben und das aufgerufen haben, das ist natürlich die Gretchenfrage, die jetzt die Folgeforschung beantworten muss. Also wir haben so ein Projekt, in dem gucken wir an, erhöht ESRS oder die CSRD-Berichterstattung, erhöht das die Häufigkeit, mit der in Earnings Calls zu ESG-Themen gesprochen wird? Da finden wir bisher heraus, nein. Was aber schon der Fall ist, ist, dass ESG-News stärker Verbreitung finden. Und was wir auch ganz interessant finden, es gibt eine erhöhte NGO-Aktivität für Unternehmen, die nach CSRD Bericht erstatten müssen, im Vergleich zu solchen, die es nicht müssen. Also insofern ist diese Nutzung eben möglicherweise weniger stark auf Seiten des Kapitalmarkts zu suchen, sondern in anderen Sphären der Stakeholder-Gruppen, die man vielleicht manchmal, aber nicht immer irgendwie auf dem Schirm hat. Dann nochmal vielen Dank für die Möglichkeit, präsentieren zu dürfen. Und wenn Sie noch Fragen haben, können wir das sehr gerne jetzt diskutieren.
Erstmal ganz herzlichen Dank an Professor Müller. Jetzt gibt es schon erste Fragen. Aber die Diskussionsleitung liegt nach wie vor bei Rico Kaske natürlich.
Super, danke. Ja, dann übergebe ich gleich mal an Kathi.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Müller. Das war wirklich, auch wenn es nur 8 Berichte waren, ich fand es wirklich sehr interessant. Mich würde noch mal interessieren, ob Sie auch sich angeguckt haben bei den Berichten, wie hoch die Zahlen für den PDF-Abruf waren. Weil also gerade auch diese Zeit mit diesen unter 3 Minuten, die man sich dann mit diesen Fragen beschäftigt. Also mir geht es so, wenn ich etwas in den Geschäftsberichten suche, wenn ich nur eine Frage habe, dann gehe ich schnell in das Online-Tool. Wenn ich aber mit dem Geschäftsbericht wirklich mehr arbeiten will, da mich intensiver mit befassen will, dann rufe ich den eben ab. Und ob Sie da sehen konnten, so und so viel, 500.000 Abrufe jetzt über das Online-Tool, aber eben auch, weiß ich nicht, 500.000 Abrufe der PDF-Dokumente. Das wäre die Frage 1. Und die beziehungsweise die Observation mehr. Auf der Folie Nummer 13, da hatten Sie das nochmal so dargestellt, welche Stakeholder sich das jetzt angeschaut haben und dort diese Unterlage benutzt haben. Dass die Mitarbeiter das sehr viel nutzen, überrascht mich persönlich gar nicht. Kann ich gut nachvollziehen, dass man das selber als Informationsinstrument, als schnell zugängliches, gut aufbereitetes Instrument nutzt. Aber was ich besonders schön fand zu sehen, war eigentlich, dass es, auch wenn es bei den Investoren vielleicht diese geringere Anzahl gibt, die sich damit befassen oder den geringeren Anteil, dass es doch dieselben Gruppen sind. Es gibt dann noch diese neue Gruppe oder zusätzliche Gruppe Sustainability Expert. Aber grundsätzlich das Konzept, was man sich überlegt hat mit dem weiten Stakeholderkreis und mit der Double Materiality Analysis, das scheint sich da zu bestätigen. Das fand ich ganz interessant. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Also mich persönlich beschäftigt das natürlich auch total mit den PDFs. Das ist leider nicht ganz so leicht sauber zu beantworten. Ich gebe mal ein Beispiel. Sagen wir mal, Volkswagen hat so einen Online-Geschäftsbericht. Jetzt verlinken die in dem Online-Geschäftsbericht auch auf das PDF. Diese Klicks erfassen wir. Jetzt hat Volkswagen aber noch an verschiedenen anderen Stellen einen PDF-Link gesetzt. Auf der Investor Relations Seite vielleicht noch als sozusagen Komplement zur Pressemitteilung. Also insofern ist das gar nicht so leicht, das komplett abzugreifen. Wir haben uns jetzt aber vorgenommen für die 2025er Variante, das heißt also für das Geschäftsjahr 2025 machen wir das wieder, auch um zu gucken, ist das, was wir hier dokumentieren, einfach nur so dieser Neuigkeits-Einmaleffekt und diese, wie ich schon gesagt hatte, die ganzen Consultants, die jetzt irgendwelche IROs erhoben haben, oder sind das wirklich tatsächliche Nutzer, die Informationen über ESG haben wollen? Da wollen wir das etwas breiter abgreifen, aber ich kann es Ihnen leider gerade nicht so beantworten. Aber es gibt sicherlich, Sie haben ja gerade gesagt, schon auch einige Nutzer, die eher wie Warren Buffett sind oder wie Sie, ne? Sie nehmen sich dann den Geschäftsbericht vor und gehen da mal richtig durch. die gibt es auch, aber die werden tatsächlich eher das PDF nehmen. Da bin ich absolut bei Ihnen. Ne? Also das weiß ich leider nicht. Was die Repräsentanz der Stakeholdergruppen angeht, ich glaube, das war für mich auch ganz interessant zu sehen, dass es ähnliche Beteiligte sind. Ich habe da ehrlich gesagt, ich glaube, das Problem ist, wir haben hier bis auf anekdotische Evidenz, das heißt also, jemand erzählt mal so ein bisschen, mit wem er so zu tun hatte, haben wir bisher relativ wenig systematische Daten gehabt. Deswegen bin ich den Unternehmen, die hier mitgemacht haben, von denen vielleicht auch einige hier im Call sind, sehr, sehr dankbar dafür, dass sie diese Schatulle geöffnet haben, dass wir das erstmalig dokumentieren konnten und dann jetzt auch in der Folge dokumentieren wollen. Und also ich kann nur vielleicht eine Sache als Werbung, jetzt nicht für unsere Forschung, sondern generell, so ein Online-Geschäftsbericht ist tatsächlich aus meiner Sicht eine ganz schöne Möglichkeit, da mal granularer was zu lernen, auch über den eigenen Traffic. Und manche Unternehmen haben jetzt auch beispielsweise DHL, ich darf das erzählen, weil ich da im Sustainability Advisory Council bin, hat jetzt auch in der Online-Variante zum Beispiel so einen eigenen Chatbot, der sozusagen Fragen beantwortet. Und das ist, glaube ich, auch eine total spannende Erkenntnisquelle für die Unternehmen selbst. Was interessiert die Leute eigentlich? Das heißt also, das kann man auch selber, glaube ich, ganz gut mittlerweile implementieren, ohne dass man jetzt irgendwelche Klagen fürchten muss. Ja.
Vielen Dank.
Wenn ich noch kurz ergänzen darf, ich finde das auch sehr interessant und vor allem die Zahlen, die ihr jetzt habt, gerade was die Nutzungsdauer angeht, das sind ja dann dementsprechend auch Untergrenzen. Ne? Also weil wenn ich mir ein PDF noch runterlade, dann verbringe ich ja tendenziell mehr Zeit damit als jetzt nur so. Und insofern finde ich das umso interessanter eigentlich, wie viel Interaktion und so da eigentlich schon besteht mit den Daten, die ihr da analysieren könnt. Und auch die Vielfältigkeit der Stakeholder und wie das genutzt wird, finde ich interessant, weil ich und wir im DSC natürlich auch oft uns Geschäftsberichte angucken und lesen. Und immer wenn ich dann an so eine Auswertung denke, dann denke ich, naja gut, ich bin ja auch nicht der typische Nutzer. Aber es stellt sich die Frage, wer ist denn dann der typische Nutzer? Und ihr habt ja nun aufgezeigt, es ist tatsächlich ein so großes Spektrum an Stakeholdern, die sich dafür interessieren. Ich war tatsächlich überrascht, dass die Mitarbeitenden so einen hohen Anteil jetzt an den ausmachen, zumindest die ihr zurückverfolgen konntet. Und das finde ich sehr interessant, weil ich dann ja denke, na gut, ich bin insofern vielleicht ein typischer Nutzer, als dass es gar keinen eindeutig typischen Nutzer gibt, weil es wirklich eben so eine vielfältige Palette an Nutzen in der Information gibt.
Ja, absolut. Also vielleicht noch mal ganz kurz vorweg. Wir sind jetzt auch gerade damit beschäftigt, das mal innerhalb der Financials genau auszuwerten, weil ich natürlich verstehe, dass wir versuchen jetzt im Bereich Nachhaltigkeit sozusagen das wieder einen Ticken zurückzufahren. Aber wenn man eben den Geschäftsbericht in seiner Gänze anguckt, dann gibt es da viele andere Bereiche, wo man sich fragt, mal verirrt sich eigentlich irgendjemand in meinen IFRS 9 Disclosures oder nicht? Ne? Also das gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Jetzt mal ganz losgelöst von der Frage, ob Nachhaltigkeitsreporting immer was bringt oder nicht. Zu der Stakeholder-Frage, ich bin absolut bei dir. Ich glaube, das Elegante im Bereich der Finanzberichterstattung mit dem Fokus auf Investoren ist, dass man dort eben einen repräsentativen Investor unterstellen kann. Da kann man sagen, der Investor funktioniert so und so. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn hier NPV-Entscheidungen getroffen werden, dann unterstellen wir ja auch, wie Investoren denken. Und das versuchen wir zu internalisieren, indem wir dann Investitionsentscheidungen treffen, die einen positiven NPV haben. Und das können wir halt im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung überhaupt nicht machen. Ja, weil diese Präferenzen total auseinandergehen und möglicherweise nimmt dieses Auseinanderdriften noch zu, wenn ich jetzt an die Polarisierung denke, mit der wir uns auseinandergesetzt sehen, ne, dass manche Leute wollen das eher so hören, andere wollen das so hören. Insofern habe ich mir überlegt, Mensch, wäre das nicht mal interessant, dieses Problem, dass ich eigentlich mit einem Bericht zu mehreren Gruppen sprechen muss, so aufzulösen, dass ich versuche, irgendwie GenAI, ChatGPT und anderes zu nutzen und zu sagen, hier ist meine Single Source of Truth, das ist mein Bericht. Jetzt koppel den mal aus für eine Stakeholdergruppe der Mitarbeitenden, jetzt koppel den mal aus für eine Stakeholdergruppe der Investoren, sodass man die Information nicht verfälscht, aber das möglicherweise in einer Art und Weise kommuniziert, wie es diesen Interessengruppen stärker gerecht wird, als so eine Art irgendwie Kompromiss, der eigentlich keinen zufrieden macht. Und das ist möglicherweise jetzt dieser Hybrid aus Compliance-Dokument / wir erzählen hier unsere ESG-Narratives. Das scheint ja offensichtlich überhaupt nicht zu funktionieren im Moment.
Ja, vielen Dank, Nicolette Binke.
Ja, vielen Dank erstmal für die sehr gute Analyse. Es war sehr spannend. Ich habe mal nochmal eine Frage zu den Nutzern oder einfach vielleicht auch eine These oder eine Überlegung. Wir haben ja gesehen, es gibt typischerweise die Sustainability-Experten, die einen gewissen Anteil ausmachen. Da fallen wahrscheinlich auch die Prüfer drunter, die jetzt auch natürlich Stand-Back-Procedures machen bei der Prüfung der DMA, ne? Was kommt dann bei anderen raus und so. Und ich habe mich gefragt, was wir jetzt sehr häufig sehen und was wir auch in Abfragen der Welle 2 beobachten können, dass alle, also Unternehmen, die, also Mitarbeiter, die in den Unternehmen verantwortlich sind für die Erstellung von Sustainability-Berichten, ja, dass die wie wild ja auch selber überall, ne, gucken, was andere machen, auch die VSME-Nutzer vielleicht, die gucken auch überall gerade ganz spannend, was passiert da jetzt, wo sind die denn erfasst, in welcher Kategorie, weil ich glaube, dass es da jetzt in diesem Jahr doch schon auch sehr viel Nutzung an der Stelle gegeben hat. Das wäre nochmal spannend, ob man das irgendwie rausfinden kann oder sind die vielleicht unter Employees gelistet, aber das würde, ich habe schon gesehen, weil sie hatten ja gezeigt, dass die unter den Employees, die sich ja vor allem auch mit dem S1 beschäftigen, was ja wiederum dann nicht meiner These entsprechen könnte. Also es sind so spannende Fragen, die auch nochmal interessant wären. Und der letzte Punkt, ich habe tatsächlich jetzt die ein oder andere Frage bei Hauptversammlungen auch beobachtet in dieser Saison, ja, also auch von NGOs oder so. Also vielleicht tut sich an der Stelle dann auch nochmal was, dass man es auch aktiv beobachten kann.
Ja, vielen Dank. Also zum ersten Punkt. In dieser Auswertung können wir nur sagen, welcher Stakeholder-Gruppe man zugehörig ist, wenn man das angibt. Jetzt würde ich mal vermuten, wenn ich jetzt bei VW gerade bin und ich gucke mal bei Mercedes rein, dass ich dann vielleicht eher nicht bei der Umfrage mitmache. Die wenigsten machen bei dieser Umfrage mit. Und die würden dann wahrscheinlich irgendwo unter andere zu finden sein. Aber das, was Sie erzählen, ist natürlich total wichtig. Und das, glaube ich, tracken wir vor allem auch bei uns im Navigator. Wir haben da mittlerweile knapp 3000 registrierte Nutzer. Also Registrierung kostet nichts, keine Sorge, ist keine Abo-Falle. Aber das sind halt in aller Regel Reporting-Professionals. Entweder solche, die das irgendwie für Zwecke der Prüfung nutzen und oder solche, die selber, ich sag mal, ins Benchmarking ihres eigenen Reportings gehen und lernen wollen. Ne? Und ich glaube, dass das auch ein nicht zu vernachlässigender Traffic ist. der führt sicherlich hoffentlich dann zu einer gewissen Konvergenz. Insofern könnte das was Gutes haben, aber das ist dann auch so ein bisschen wieder das, was ich irgendwie versucht hatte, ab und zu als Limitation anklingen zu lassen. Das ist dann so ein bisschen Selbstbeschäftigung, ne? Also so, wenn Reporting Professionals dann das Reporting von anderen angucken, damit sie dieses Reporting wasserdicht machen oder irgendwie im Vorstand dann aufzeigen können, dass sie ja doch eigentlich einen kürzeren Bericht haben als alle anderen und deswegen nicht so viel cutten müssen, ne? Und das sind, glaube ich, so Diskussionen, die nicht notwendigerweise dann tatsächlich, sag mal, im Sinne der Decision Usefulness, ja, das sind halt, glaube ich, die falschen Decisions, die damit dann beantwortet werden.
Ja, aber es ist, glaube ich, spannend für die Analyse.
Also, danke mit den Hauptversammlungen. Also ich, das finde ich total, total interessant. Ich habe, also wie gesagt, ich hatte das jetzt nur so, letztes Jahr hat man mir das so gehört. Wir haben uns total darauf vorbereitet. Keiner hat gefragt. Große Enttäuschung. Wenn das dieses Jahr anders ist, okay. Ja, man kann natürlich auch immer sagen, vielleicht gab es keine Fragen, weil alle Fragen beantwortet worden sind. Ne? Also ähnlich wie vorhin die Erschlagung nach einer sehr langen Präsentation. Ja. Nee, Spaß beiseite. Also ich glaube, spannend ist das schon, das ist jetzt in der Folge zu beobachten. Und auch wenn wenig Unternehmen das machen, gab es ja früher und heute immer noch bei manchen Unternehmen so Bilanzpressekonferenzen. Also jetzt nicht den Earnings Call, sondern wo dann Medienvertreter und so sitzen. Und ich glaube, da könnte man auch nochmal schauen, zu gucken, was wollen denn, sagen wir mal, in diesem Sinne dieses breitere Öffentlichkeit, was interessiert die denn so? Ne? Ja.
Ja, danke. Marco Ebel, ich war mir nicht sicher, ob jetzt, ob da eine Wortmeldung war oder ob nur das Mikro an war. Ich glaube, nur das Mikro war an. Okay, ich habe noch eine Frage. Und zwar zum, also ihr nutzt ja den im Sustainability Reporting Navigator auch das KI-Tool, wo man dann ganz wunderbar Fragen mitstellen kann. Weiß nicht, wie hoch waren die Umsatzerlöse und so. Und dann bekommt man da auch super die Ergebnisse raus. Was ich jetzt festgestellt habe bei den Anticipated Financial Effects, da habe ich zugegebenermaßen weniger mit dem Reporting Navigator gearbeitet, aber selber natürlich auch versucht, mit ChatGPT und Gemini mir irgendwie die Arbeit zu erleichtern. Und ich muss sagen, das hat nicht besonders gut funktioniert, einfach weil so viele, also weil es zum Teil doch ein erhebliches Judgment letzten Endes erfordert hat, zu entscheiden, was genau sind das jetzt für Informationen, passen die oder passen die nicht. Wie ist denn da eure Erfahrung auch mit den Fragen, die du ja jetzt vorgestellt hast, die die Nutzer haben und dann mit der Qualität der Antwort und wie sich das auch entwickelt hat? Auch gerade, weil es ja immer wieder die Diskussion gibt mit Tagging beispielsweise, gibt es ja natürlich vielfältige Meinungen dazu, aber braucht man es nicht. Also wie weit da eurer Einschätzung nach von eurer Nutzung her denn die KI da jetzt eigentlich ist?
Ja, muss jetzt aufpassen, dass ich da jetzt nicht in die Straße von Hormus tappe mit meinen Tagging-Antworten. Ich habe verstanden, dass Tagging nicht besonders beliebt ist. Gleichzeitig ist eines der Kernargumente, das kann KI doch ohnehin. Ne, das ist Tagging ist eine Technologie des letzten Jahrtausends und AI ist die Zukunft. Insofern gerne meine Gedanken dazu. Also wir haben bei uns in diesem Navigator haben wir eine Policy. Wenn wir eine Angabe machen, zeigen wir die Seiten, von denen diese Angabe kommt. Damit der Nutzer sofort sehen kann, steht das da oder nicht. Ja? Das heißt also, wir freuen uns, wenn jemand das nutzt und dann Daumen hoch oder Daumen runter macht, damit wir auch das verbessern können. Aber ich glaube sozusagen, ohne diesen Proof, würde ich im Moment relativ wenig auf KI-Antworten geben. So, Was wir auch gemacht haben, ist, wir haben uns so mit Machine Learning Cracks von der LMU München zusammengetan und gesagt, sag mal, wie gut kann ich da jetzt aktuell Datenpunkte rausziehen? Und das kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, aber ich würde jetzt mal Pi mal Daumen sagen, das funktioniert in 80% der Fälle eigentlich ganz gut. Ne? Jetzt möchte ich aber die Frage aufwerfen, reicht uns das als Präzision? Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte hier sicherstellen, dass ein Investor, ein Analyst oder in einer Präse die richtige Zahl verwendet wird oder nicht. Ne? Und ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben und jedenfalls, was meine Toleranzschwelle angeht, die ist da deutlich niedriger, was dann die Präzision von insbesondere Finanz, aber auch ESG-Daten angeht. Also ich glaube, das wird sich vielleicht doch in den nächsten Jahren fortentwickeln und verbessern. Aber ich würde sagen, im Moment ist es noch nicht ganz da, wo es vielleicht dann mal sein könnte. Und insofern halte ich es im Moment auch noch nicht für ein Substitut für strukturierte Daten. Also ich muss das nur mal ganz kurz teilen, auch wenn das sozusagen, das Ihnen ja egal sein kann, wie die Wissenschaftler darunter leidet, aber auch andere, was wir für Tricks anwenden müssen, um die Daten aus dem PDF-Gefängnis zu befreien, um damit dann weiterarbeiten zu können. Das ist schon aberwitzig. Also wir konvertieren ganz oft ein PDF-Dokument wieder in Bilder, lassen dann eine Texterkennung drüber laufen, um dann strukturiert damit algorithmisch Daten rausziehen zu können. Und das sind sozusagen Kosten, die haben wir, aber ganz viele andere versuchen da irgendwie auch Daten rauszuziehen, und relativ zu diesen sozusagen oft redundanten Kosten kann das teilweise wirklich sinnvoll sein, einmal strukturierte Daten zu erstellen. Aber ich verstehe auch, dass das in der Umsetzung, in der Anwendung offensichtlich sehr, sehr painful ist. Insofern will ich da sehr vorsichtig sein, aber eben nur davor warnen, KI heute schon zum Allheilmittel zu erheben in diesem Bereich, in dem uns Präzision wichtig ist.
Ja, vielen Dank. Also es sollte von meiner Seite auch so gar nicht in die Richtung der Diskussion gehen, sondern tatsächlich nur wie eure Erfahrungen.
Also die Diskussion wird ja aktuell auch nochmal rund um mögliche Ideen rund um Bürokratieentlastung. Auch in Europa hat man noch keine neue, bessere Idee gefunden. Insoweit die Diskussion wird aber auch noch anhalten. Aber das war, glaube ich, noch eine interessante Perspektive nochmal, warum jetzt auch Wissenschaft da in dem Zusammenhang das gar nicht mal so schlecht findet. Genau. Jetzt haben wir noch eine Wortmeldung, Rico Kaske von der Susanne Fiesberg da, ne? Ja.
Genau, vielen Dank. Auch wenn es gerade nicht das Thema war, aber natürlich eine besonders interessante Frage, die Verwendung von AI. Gibt es da Erkenntnisse, wann das Ergebnis besonders gut ist? Also ich habe jetzt auch einige Berichte angeschaut und man sieht da schon eine sehr große Bandbreite an, wie ein Bericht aufgestellt ist oder wie ihn gestaltet ist. Also es gibt manche, die sich sehr stark an den Strukturen der ISS orientieren und dann auch viele Unterkapitel oder sogar die Disclosure Requirements nennen, und andere, die ihr Texte schreiben, also eine große Bandbreite. Gibt es da schon irgendwie Erkenntnisse, was besonders gut ist? Also sind es die Schlagworte, die man verwendet, die sozusagen auch im Standard wieder sich finden, oder ist es eher eine Strukturierung? Haben Sie da schon Erkenntnisse?
Ja, also wir beginnen da Erkenntnisse zu entwickeln, weil uns das natürlich auch brennend interessiert. Also ich würde schon sagen, sozusagen dieses Compliance-Darling-Reporting, was natürlich in den Gremien überhaupt nicht beliebt ist, wo man so checklistenartig durchgeht und in der Standardsprache spricht und auch gerne Redundanzen einfügt, das ist natürlich für so eine algorithmische Durchsuchung oder Durchkämpfung oder die Suche nach der Nadel im Heuhaufen Gold wert. Ne? Also da sieht man auch wieder, wie sich dann die sozusagen Interessen lang komplett beißen können. Das ist dann möglicherweise überhaupt nicht leserlich für den Menschen und für den Aufsichtsrat. Das ist aber gleichzeitig irgendwie etwas, was die algorithmische Suche nach dieser Nadel im Heuhaufen deutlich erleichtert. Ja, also das glaube ich kann man schon ganz klar so sagen. Ja. Ja. Okay.
Ja, super, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich sehe jetzt gerade keine weiteren Wortmeldungen und wir sind ja praktisch auch jetzt am Ende des Tagesordnungspunktes angelangt.
Genau.
Ja. Gut, dann übergebe ich gleich wieder an Sie, Herr Landfam. Erstmal nochmal vielen Dank für die beiden Präsentationen von mir aus und ich glaube auch von allen anderen. Das war wirklich sehr, sehr erhellend. Und morgen im FANB gibt es ja noch einen Teil. Und genau, ich freue mich drauf.
Ja, vielen Dank. Nee, super. Ganz herzlichen Dank an Professor Müller. Das war wirklich toller Beitrag und ich denke, das hat auch viel Interesse gefunden. Und eigentlich wirklich, wenn man sagt, okay, aha, dann, also bis jetzt konnten wir das ja noch nicht greifen. Und das vielen Dank, das war wirklich erhellend.
Vielen Dank nochmal für die tolle Gelegenheit und Ihnen weiterhin noch eine erfolgreiche und produktive Sitzung. Bis bald. Dankeschön.
Tschüss. Ja, tschüss. So, jetzt haben wir eine kleine Frage wieder mit Blick auf die weitere zeitliche Abfolge. Und jetzt sind wir eine halbe Stunde, glaube ich, jetzt vor der zeitlichen Planung. Entschuldigung, wir sind gar nicht für eine halbe Stunde. Ich habe jetzt hier falsch geguckt. Wir haben Zeit für die Mittagspause, ne? Wir haben doch ein bisschen noch Zeit da verloren. Ich war jetzt gerade schon in den zweiten Tag reingerutscht. Deshalb brauche ich die Frage gar nicht zu stellen. Ich würde sagen, dann leite ich damit die Mittagspause ein. Für 12 Uhr, das sind ein paar Minuten vorher. Und auch nochmal ganz herzlichen Dank an Rico Kaske, das für die Organisation dieser zwei Slots dort. Nochmal ganz herzlichen Dank. Hat uns da sehr geholfen.